Ich möchte gleich einsteigen, Einleitung ins Matthäus-Evangelium, weil vielleicht, so der Herr will, werde ich mal das ein oder andere Kapitel, nicht Vers für Vers, aus dem Matthäus-Evangelium herausgreifen und versuchen anzuwenden. Aber wenn auch nicht, ist es sowieso mal wichtig, denke ich, die Einleitung zu einem Buch, gerade auch zum ersten Buch, zum Schlüsselbuch des Neuen Testamentes zu haben, damit man weiß, wie man damit umgehen darf. Vor einigen Monaten, da hatten wir mal, vielleicht erinnern Sie sich daran, den Kommentar von Gebelein angeboten. Das ist, glaube ich, so ein orangener, dicker Kommentar. Wer von Ihnen hat den? Ah, doch einige. Da gibt es bestimmt noch welche am Büchertisch. Ich empfehle Ihnen aufs Wärmste, seine Einleitung zu lesen zum Matthäusevangelium. Ist ein bisschen ausführlich, man braucht da Zeit, aber sehr, sehr gewinnbringend. Dann, zweitens, wer von Ihnen hat eine Scofield-Bibel? Wunderbar. Da empfehle ich Ihnen die Einleitung von Scofield in der Scofield-Bibel zu lesen über die vier Evangelien. Da werden Sie einige Überraschungen erleben, denke ich. Das ist so zwischen Maleachi und Matthäus, ja, die Seiten dazwischen, das sind so 4, 5 oder 6 Seiten. Da schreibt Scofield die Einleitung zum, nicht nur zum Matthäus-Evangelium, sondern überhaupt zu den vier Evangelien, und das ist auch sehr köstlich. Das Matthäus-Evangelium ist ja die Brücke vom Alten Testament, also sagen wir mal vom Alten Bund, Sinai-Bund, zum Neuen Bund, zum Neuen Testament. Das Matthäus-Evangelium führt also sozusagen ein in eine neue Heilszeit. Es ist selbst noch nicht die neue Heilszeit. Ist noch Gesetz. Zeit unter Gesetz. Die Bibel sagt ganz deutlich, Jesus, Galater Kapitel 4, Vers 4, ist unter Gesetz geboren worden, ja? Und ein Diener der Beschneidung des Gesetzes geworden. Dass Gott zu dem ersten Buch der Bibel ausgerechnet einen Zöllner erwählt, also das finde ich typisch Gott. Der macht, was er will. Mit Recht. Da sehen wir schon seine Größe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Gott kann aus jedem Menschen etwas machen. Matthäus wird auch die Genesis des Neuen Testamentes genannt. Genesis bedeutet Geburt oder Entstehung. Es entsteht ein neuer Abschnitt. Und mit dem Geburt oder mit dem Buch über die Geburt Jesu und der Entstehung des Neuen Testamentes werden wir in eine ganz neue Heilszeit dann so langsam, aber sicher hineingeführt. Der Verfasser, wer hat das Matthäus-Evangelium geschrieben? Frage? Wer? Matthäus? Wer glaubt, dass Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben hat? Also wenig. Das überrascht mich aber. Also wer glaubt, dass Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben hat? Ah, doch, ein paar mehr jetzt, ne? Gut. Aber tatsächlich, wenn man jetzt das ganz genau nehmen würde, und ich würde sagen, ja, dann zeigen Sie mir das doch mal. Wo steht das? Da finden wir keine Antwort. Es ist nämlich so, bei Paulus wissen wir, ne, der fängt immer an, seine Bücher, ich, Paulus, schreibe euch und grüße euch, da wissen wir Bescheid. Matthäus selbst, Lukas auch. Lukas gibt auch ein Selbstzeugnis, dass er der Autor des Lukas-Evangeliums ist. Bei Matthäus finden wir das nicht. Da kann man sich nur verlassen, in dem Fall, auf die frühen Überlieferungen, auf die Zeugnisse des Frühchristentums, also die frühen Kirchenväter zweifelten nicht daran, es gab auch mündliche Überlieferungen, dass tatsächlich Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, durch den Geist Gottes eingegeben. Und ich denke, wenn das Matthäus-Evangelium Evangelium des Matthäus heißt, dann ist das doch wohl auch vom Heiligen Geist inspiriert. Aber der Matthäus, der hat noch einen anderen Namen. Hat er? Ne, wie wir heute Morgen die Einsegnung hatten, der Noah Arien, der hat auch zwei Namen. Und der Matthäus hat auch zwei Namen. Er heißt, einmal heißt er Matthäus und zum anderen heißt er Levi. Jawohl. Matthäus ist ein griechischer Name. Matthäus, ein griechischer Name. Er leitet sich ab von dem hebräischen Matitia, aber ist eine griechische Version. Levi hingegen ist ein typischer jüdischer Name. Und man geht heute davon aus, wenn jemand Levi geheißen hat oder heute auch noch heißt, Kohen oder Levi oder dergleichen, dann ist das tatsächlich, ich glaube sogar immer der Fall oder fast immer der Fall, dass diese Leute aus dem Stamm Levi kommen. Also jetzt haben wir da einen gewaltigen Hintergrund, ja? Matthäus und Levi, also das beißt sich wie Feuer und Wasser. Matthäus steht hier für das Griechische, für den Zöllner, ja? Und Levi steht hier für das Jüdische, für das Fromme, für das Religiöse, für den levitischen Stamm. Und dass es sich bei diesen beiden Namen um dieselben Personen handelt, wird aus der Übereinstimmung der Geschehnisse der Berufung dieser Person des Matthäus ersichtlich, denn das ist identisch. Da heißt es zum Beispiel, ich lese das mal, die Berufung des Matthäus, Matthäus 9, 9 bis 13. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstation sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm nach, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, Matthäus hat ihn eingeladen, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu den Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Was ist das für eine Botschaft der Liebe? Und wenn Sie jetzt im Lukas-Evangelium diese Berufung von Matthäus aufschlagen, dann ist das eigentlich vollkommen identisch, also es passt eins zu eins zusammen, die Berufung im Lukas-Evangelium, aber da wird statt des Namens Matthäus eben der Name Levi erwähnt. Und von daher geht man aus, dass es sich um dieselbe Person handelt, die da berufen worden ist, um diesen Zöllner am Zollhaus und so weiter, der den Herrn Jesus einlädt und dann die Diskussion mit den Pharisäern, das stimmt alles überein. Also Matthäus und Levi. Das ist schon ein bisschen tragisch. Und da widerspiegelt sich schon wieder, warum Gott das Evangelium überhaupt gegeben hat, die Evangelien, die Erlösung überhaupt gegeben hat. Der Levi, das reime ich mir jetzt mal so zusammen, ich denke, der Levi, der hat von zu Hause aus Levi geheißen. Papa, Mama haben dir den Namen Levi gegeben. Aber nachher hat er sich wahrscheinlich so von dem religiösen Judentum distanziert und ist, wenn ich das mal so sagen darf, vorsichtig zu den Römern eigentlich übergelaufen und ein Zolleintreiber, ein Zöllner geworden, ein römischer Kollaborateur. Und da passte der Name Levi ja überhaupt nicht. Also nennt er sich lieber mit einem griechischen Namen Matthäus. Ja, wir sehen, wie sich das beißt. Man geht davon aus, dass dieses Matthäus-Evangelium so um 50, 55 nach Christus geschrieben worden ist. Es gibt sogar Leute, die datieren das nach noch früher, die sagen 40 nach Christus, wie dem auch sei. Es gehört zu den ältesten Schriften des Neuen Testamentes. Adressat, an wen schreibt Matthäus? Das eine ist natürlich selbstverständlich klar, das Buch, das Matthäus-Evangelium, wie die ganze Bibel, richtet sich an die Gemeinde Jesu, oder man könnte sogar noch weitergehen, man könnte sagen, ja, richtet sich an alle Menschen, an jeden Menschen, ist ja klar. Die ganze Bibel richtet sich an alle Menschen. Die ganze Bibel, Altes, Neues Testament, die Evangelien bis hin zur Offenbarung, richtet sich an Gemeinde Jesu. Aber, und das ist wichtig, wenn wir wollen, dass es zu uns redet, die ersten Adressaten waren Juden. Und dadurch will Gott ja der Gemeinde gerade etwas sagen, oder nicht? Ja? Darum gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Was ist der Sinn und was ist der Zweck des Buches, des Matthäusevangeliums überhaupt? Das Matthäusevangelium ist, wie jedes andere Buch, ich habe es erwähnt, in der Bibel der Gemeinde gegeben. Das Matthäusevangelium ist Teil der ganzen Bibel, aber gerade deshalb müssen wir um den Sinn und Zweck dieses Buches wissen. Wenn ich etwas verstehen will, dann muss ich ja wissen, wovon geredet wird, oder? Darum verstehen wir uns manchmal nicht. Oder wir missverstehen uns, weil ich gar nicht weiß, von was redet der überhaupt? Oder umgekehrt. Ja, du machst ja da schöne Worte und so, aber von was redest du eigentlich? Da versteht man sich nicht. Will ich Gott verstehen, muss ich wissen, wovon er redet. Sinn und Zweck dieses Buches, des Matthäusevangeliums, und das ist ja so wunderschön, so erquickend, ist Jesus als den Messias Israels darzustellen. Als den König der Juden, der nun erschienen ist, um die Verheißungen an Israel zu erfüllen. Das ist Sinn und Zweck des Matthäusevangeliums. Er ist der Sohn Davids, er ist der Sohn Abrahams, immer jüdisch, jüdisch, jüdisch. Er ist der rechtmäßige Anwärter auf den verheißenen Thron Davids. Er ist der König Israels. Übrigens, an keiner Stelle im Neuen Testament wird Jesus als der König der Gemeinde beschrieben. Werden Sie nicht finden. Im Neuen Testament geht es viel tiefer. Nachher in den Lehrbriefen, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, ist eine organische Verbundenheit. Aber immer in Bezug zu Israel, nachher zum Reich, zum messianischen Reich, zur Weltherrschaft des Herrn Jesus, da ist er der Herr aller Herren, da ist er der König aller Könige, da ist er der König Israels. Und das wird im Matthäusevangelium erwähnt, das wird im Alten Testament erwähnt, das stand sogar nachher, ja, als die Weisen aus dem Morgen, wo ist der König der Juden? Oder nachher, das ist der König Israels aus Nazareth, das stand dann sogar am Kreuz oben, nicht wahr? Wunderbar, also ganz deutlich, es geht im Matthäusevangelium um den König der Juden, um Jesus Christus. Und dass der Stammbaum des Herrn im Matthäusevangelium bei Abraham beginnt und nicht bei Adam, will genau das unterstreichen. Damit wird spezifiziert, dass es bei Jesus hier im Matthäusevangelium um den Sohn Abrahams geht, um den Sohn Davids, um den Sohn Israels. Gebelein sagt übrigens, ich habe ihn ja zitiert oder erwähnt, er sagt, dass das Evangelium des Matthäus ein jüdisches Evangelium ist. Und John MacArthur schreibt in der Einleitung in seiner Studienbibel, dass der jüdische Kolorit des Matthäus-Evangeliums unverkennbar ist. Und es gibt sogar Ausleger, ich habe jetzt dieser Tage sogar einen gehört, einen sehr bekannten deutschen Ausleger, der sagt, es könnte sogar gut sein, es würde Sinn ergeben, dass das Matthäus-Evangelium am Anfang sogar in Hebräisch verfasst worden ist. Man ist sich da nicht ganz sicher, also einen richtig effektiven Beleg gibt es nicht, aber etliche Studierte gehen davon aus. Das ist auch der Grund dafür, dass es in diesem Buch ganz viele messianische Ausdrücke gibt im Matthäusevangelium. Besonders häufig der Name Sohn Davids, das kommt im Matthäusevangelium so oft vor. Oder eben der König, oder das Matthäusevangelium spricht immer von dem Reich, von dem Königreich, das mit Jesus zur Herrschaft kommt. Ich habe schon gesagt, Jesus war unter das Gesetz gestellt, also jüdisch. Paulus geht so weit, dass er sagt in Römer 15,8, ja, Jesus ist der Diener, zunächst einmal der Diener der Beschneidung geworden, um die Verheißungen an den Vätern zu bestätigen. Wenn wir das alles wissen, dann können wir auch die Prophetie der Bibel viel besser einordnen, dass eben Israel noch eine Zukunft hat, auch über die Gemeinde Jesu hinaus, die dann später ja eingeschoben worden ist. Der neue Bund, der wurde ja erst bei dem Abendmahl Jesu eingesetzt, im Blick auf das Kreuz und die Auferstehung Jesu, und er wurde dann Pfingsten verwirklicht. Also geht es im Matthäusevangelium noch um den alten Bund. Und liebe Geschwister, mit diesem Hintergrund wissen, kann ich besser das Matthäusevangelium auf mich einwirken lassen und verstehen, wenn ich das weiß, wen Gott zunächst einmal im Matthäusevangelium meint, dann lösen sich beim Studium der Bibel plötzlich Knoten und Fragen werden beantwortet, die sonst eben nicht beantwortet werden, wo ich vielleicht bei Problemen hängen bleiben könnte. Besonderheiten im Matthäusevangelium. Dass sich Matthäus in der ersten Linie an Juden richtet, verwundert es uns nicht, dass besonders in diesem Evangelium sehr oft der Hinweis gebracht wird auf die Erfüllung alttestamentlichen Prophezeiungen. Das sollte sich erfüllen. Ach, die Propheten im Alten Testament, so viele, haben ja immer von dem Messias, der kommt, gesprochen. Sie haben geredet, dass das Königreich einst kommen würde und so weiter. Und immer wieder lesen wir im Matthäus-Evangelium den Satz, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Das lohnt sich alleine. Ich habe das für mich gemacht. Ich habe das immer mit einer Farbe angestrichen, durchs ganze Matthäus-Evangelium gelesen. Und das ist also wirklich erstaunlich. Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Jesus ist gekommen, und das sehen wir im Matthäus-Evangelium, um die alttestamentlichen Verheißungen zu erfüllen. Matthäus erwähnt übrigens im Gegensatz zu den anderen Evangelisten jüdische Bräuche, ohne sie zu erklären. Und wenn er jüdische Bräuche erwähnt, die er nicht erklärt, dann merkt man auch da schon, das Matthäus-Evangelium ist zunächst einmal an Juden gerichtet, ja? Wie das Lukas-Evangelium ist an Griechen gerichtet. Ne? Da heißt es dann im Lukas-Evangelium, da geht's dann auch um Geschichte, um griechische Geschichte, welcher König wann geherrscht hat und Tiberius und von bis und so weiter und wer der Statthalter gewesen ist und so. Im Lukas-Evangelium wieder ganz anders oder etwas anders. Matthäus verwendet dann auch sehr oft, vorwiegend, den Ausdruck Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Seltener gebraucht er das Wort Reich Gottes. Die anderen Evangelisten, die gebrauchen öfter den Satz das Reich Gottes, aber nie den Satz Reich der Himmel. Das Problem löst sich darin auf, dass Matthäus, das ist wieder ein Hinweis dafür, dass Matthäus sich eben an Juden richtet, und Matthäus nimmt Rücksicht auf die Ehrfurcht der Juden vor den Namen Gottes. Den sprachen die ja nicht aus. Und darum hat Matthäus immer gesagt, das Reich der Himmel, und das ist eigentlich nur, das sieht man schon im Danielbuch, da steht das nämlich auch geschrieben, und Matthäus' Evangelium leitet sich auch vom Danielbuch unter anderem ab, Reich der Himmel ist eigentlich ein Synonym für Reich Gottes. Ist das Gleiche. Ist nur ein anderes Wort. Ja? Matthäus legt Wert zu betonen, dass Jesus zuerst für Israel gekommen ist. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 10,5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Das ist ja ein Ding, gell? Ich verbiete euch, zu den Nationen zu gehen. Matthäus-Evangelium. Zuerst Juden. Nachher wird's anders, Gott sei Dank. Nachher wird's anders. War auch schon in Gottes Plan drin. Aber zuerst noch nicht. Matthäus 15,24. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Ja, stimmt's oder habe ich recht? Das Wort Reich ist deshalb auch ein Schlüsselwort in diesem Evangelium. Jesus legt da besonders viel Wert drauf, immer wieder das Reich der Himmel. Und man höre und staune, und das sage ich nur, damit wir das besser verstehen, damit wir beim Studium besser, ich sag mal, besser durchblicken. Jesus redet im Matthäusevangelium von dem Reich der Himmel und von dem Evangelium des Reiches. Können Sie selber nachlesen. Von dem Evangelium des Reiches. Damit ist das Reich im Sinne des Alten Testamentes gemeint, das die Propheten angekündigt haben. Das Reich, das sich auf dieser Erde bezieht und vom Himmel her, das heißt göttlich, theokratisch regiert werden soll. Darum kommt Jesus in die Welt und sagt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil er jetzt da war und theoretisch hätte er es aufrichten können. Plan lief dann nachher anders. Aber das ist der erste Sinn. Der König in Israels Mitte, Israel die Mitte der ganzen Welt, der König auf Davids Thron, theokratisch vom Himmel her, das heißt göttlich, dies Israel und darüber hinaus dann die ganze Welt zu regieren. Ich lese ihn mal so Stellen, weil es einfach so schön ist. Matthäus 3, 2, Johannes der Täufer sagt es schon, er tritt auf und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Nachher tritt Jesus auf, Matthäus 4, 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es war ja mitten unter ihnen durch seine Person und durch die Zeichen und Wunder, die er tat. Er hat ja nachher gesagt, ja, wenn ich diese Zeichen tue und Tote auferwecke und Lahme wieder gesund mache und so weiter, dann ist ja das Reich Gottes mitten unter euch. Darum geschahen diese Wunder. Eigentlich schon Wunder des messianischen Reiches. Matthäus 10, 7, geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 25, 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Matthäus 4, 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Und er heilte Kranke und viele Gebrechen im Volk. Evangelium von dem Reich. Geschah mit Zeichen und Wundern. Und dann, Matthäus 9, 35, und er durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Jesus verkündigte am Anfang das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches wird am Ende, kurz vor der Wiederkunft Jesu, in der Offenbarung, in der letzten Zeit der großen Trübsal wieder verkündigt werden. Und dann kommt Jesus wieder. Und was wird dazwischen verkündigt? Das Evangelium der Gnade. Das Evangelium der Gnade findet mit Jesu ersten Kommen ganz klar seinen Eingang, denn die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen, erschienen, aber vollends entwickelt wird es erst in den apostolischen Briefen. Das Evangelium der Gnade nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu und das ganz besonders durch den Apostel Paulus. Der sagt, das Evangelium, das Jesus mir offenbart hat, für euch Nationen, die totale Gnade, ohne Werke gerettet zu werden. Wunderbar. Die Botschaft über das nahegekommene Reich endet plötzlich In Matthäus 12 nach der Tötung Johannes des Täufers und nachdem man Jesus als Beelzebub dargestellt hat. Matthäus 13 legt Jesus den Schwerpunkt auf das Geheimnis des Reiches und wie es sich weiterentwickeln wird in der Zukunft. In Kapitel 16 verkündet er, dass er den zukünftigen Schlüssel des Reiches Petrus anvertrauen wird. Der hat das dann auch benutzt, Pfingsten und in Folge von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, die Samariter, Apostelgeschichte 10, Cornelius. Petrus hat die Schlüsselgewalt. In Kapitel 24 prophezeit der Herr, dass das Evangelium des Reiches kurz vor seiner Wiederkunft wieder verkündigt wird. Die zwei Zeugen zum Beispiel in der Offenbarung, die 144.000 versiegelten Juden in der Offenbarung. Ja, sogar Engel verkündigen dann ein ewiges Evangelium. Mit Blick, Leute, das wird wahrscheinlich nach der Entrückung sein, mit Blick auf die nun bevorstehende Verkündigung der Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung dann endlich des theokratischen Reiches im tausendjährigen Reich. Darum, Schlüsselwort, Reich, ich habe es 50 Mal gezählt im Matthäus-Evangelium. Und es steht immer, immer, ausnahmslos, immer in Bezug zu dem Reich hier auf dieser Erde, das hier regiert wird. Schlüsselvers würde ich jetzt sagen, aufgrund der jüdischen Identität, Matthäus 1,1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, eben jüdisch. Schlüsselthemen im Matthäusevangelium. Ich habe 7 Themen herausgefunden. Erstens die jüdische Abstammung Jesu als Beweis seiner Messianität. Zweitens die Bergpredigt, das ist natürlich ganz was Besonderes, Herrliches, Faszinierendes. Drittens die Aussendung der Jünger und die spezielle Botschaft an sie und durch sie. Viertens die Verwerfung Jesu. Fünftens die Himmelreichsgleichnisse, Matthäus Kapitel 13. Sechstens die Erwähnung einer zukünftigen Gemeinde, angedeutet in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und siebtens die Ölbergrede, natürlich auch kolossal, Matthäus Kapitel 24, Vers 25. So, ich möchte ja mit dem allen Ziel haben, weil das liegt mir so auf dem Herzen, dass wir in der Ehrfurcht, die Sie und ich hoffe auch ich vor der Bibel haben, dass wir wirklich dann auch mit der Bibel so umgehen oder versuchen zu lernen, umzugehen, wie es auch der Geist Gottes gemeint hat. Der Geist Gottes hat die Freiheit. Er kann jedes Bibelwort aus den Psalmen, aus 1. Mose, aus egal wo, aus den Evangelien. Der Heilige Geist hat die Freiheit. Er kann jedes Bibelwort für dich persönlich anwenden. Oder? Wie oft sind Sie getröstet worden? Wie oft bin ich getröstet worden? Ich heute Morgen noch durch Jakobus Kapitel 5. Habe ich gelesen und dann, ach, das wurde mir so groß und so wichtig. Oder ein Psalmwort. Das kann der Heilige Geist durchaus machen. Das tut er auch. Weil die ganze Bibel ist ja von seinem Geist inspiriert. Die ganze Bibel gehört der Gemeinde. Das ist ganz klar. Aber wir müssen doch gewisse Dinge bei der Auslegung in Betracht ziehen. Damit wir Gott verstehen. Sonst verstehen wir ihn nicht. Ich habe da 3 Punkte, was wir bei der Auslegung beachten sollten. Es muss bei der Auslegung darauf geachtet werden, an wen sich ein Abschnitt oder ein Buch richtet. Darum habe ich so viel Wert darauf gelegt, zu zeigen, das Matthäus-Evangelium ist an Juden gerichtet und meint das jüdische Reich des Messias. Nur so können wir es richtig anwenden und als Gemeinde unseren Nutzen daraus ziehen. Ich sage es noch einmal, ich muss wissen, wovon die Rede ist, wenn es zu mir reden soll. Alles kann und darf moralisch auf die Gemeinde angewandt werden. Es handelt sich immer und überall um zeitlose Wahrheiten für die Gesamtgemeinde, aber mit Berücksichtigung, an wen es zuerst geschrieben ist und in welche Zeit hinein, unter welchen Umständen, in welchen Zusammenhängen und was ganz wichtig ist, immer unter Berücksichtigung dessen, was die Lehrbriefe der Apostel nachher später noch hinzugefügt bekommen, was in den Evangelien noch gar nicht offenbar war. Und wenn ich das alles weiß, ach, dann geht mir das Matthäus-Evangelium auf. Und dann hat es mir was zu sagen. Und dann werden Knoten gelöst und Fragen beantwortet. Und Schwierigkeiten werden glatt gemacht, weil ich es viel besser verstehen kann. Ich werde nachher versuchen, einige Beispiele zu bringen. Es muss zweitens unbedingt dabei beachtet werden, dass es verschiedene Heilszeiten gibt. Ja? Das Matthäusevangelium ist der Übergang in eine neue Heilszeit, selbst aber gehört es noch in die jüdische Zeit des Gesetzes, des Sinai-Bundes. Das müssen wir wissen, wenn ich das Matthäusevangelium lese. Da verstehe ich auch die Bergpredigt besser. Auch Matthäus 24, 25 und viele andere Dinge. Darum spricht Jesus auch, wenn er die Gemeinde erwähnt, und das ist ganz wichtig, das überlesen leider viele auch, über die Zukunft. Er sagt in Matthäus Kapitel 16, 18, aber auch dir sage ich, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung, also meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hades werden sie nicht überwältigen. Was sagt Jesus hier? Spricht er von der Gegenwart oder von der Zukunft? Sagen Sie es mir. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Sehen Sie, in dem Evangelium selbst war die Zeit noch nicht da. Das kam dann Pfingsten und da hat es sich verwirklicht. Durch Petrus und die anderen Apostel. Sie, also Jesus redet zukünftig von der Gemeinde. Das müssen wir beim Studium immer vor Augen haben, weil sonst können wir in Gefahr kommen, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir es böse meinen. Jeder meint es gut, der die Bibel aufrichtig studiert. Aber wir können unbewusst in Gefahr kommen, und ich beuge mich da auch drunter, willkürlich mit dem Wort Gottes umzugehen. Willkürlich. Und wir können fehlgeleitet werden, weil wir es falsch zu und falsch einordnen. Zur Bibeltreue gehört auch die Zusammenhänge zu beachten und mit einzubeziehen. Einige Beispiele. Wer hier nicht unterscheidet, der wird nicht verstehen, warum Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, ich sage euch, dass nicht ein Tüttelchen des Gesetzes vergehen wird. Und dann lesen sie Paulus. Und was sagt der? Ist abgerissen. Ist abgebaut. Gemeinde steht nicht unter Gesetz. Muss ich beachten. Ich muss wissen, Jesus sprach noch in eine jüdische Zeit, in eine jüdische Heilszeit. Und für Israel gilt auch noch etwas anderes als nachher im Blick auf die Gemeinde Jesu. Wer diese Unterscheidung nicht beachtet, der wird, ich sag mal, die Sünde gegen den Heiligen Geist falsch einordnen. Darum gibt es so viele Kinder Gottes leider, die haben Angst, die sagen, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und dann wird es manchmal sogar noch verkündigt von extremen Kreisen. Wenn du nicht jetzt dieser Tage wieder, da sagt eine Frau, die hat mir einen Brief geschrieben. Sie hat irgendetwas nicht geglaubt, was man ihr da eben vorerzählt hat. Und dann wurde gleich gesagt, wenn du, da musst du aufpassen, das kann die Sünde gegen den Heiligen Geist sein und dann bist du verloren und so weiter. Und die Frau war schockiert. Die Sünde gegen den Heiligen Geist betraf eine jüdische Generation, unter der Jesus lebte, da er Zeichen und Wunder tat, wo das Reich Gottes gegenwärtig war und den sie abgelehnt haben. Und darum ging die ganze Generation unter. 70 nach Christus. In den Lehrbriefen finden Sie keine Sünde gegen den Heiligen Geist im Blick auf Gemeinde Jesu. Auch die Himmelreichsgleichnisse, auch die Endzeitrede Jesu, auch die 10 Jungfrauen. Ich bekam auch da dieser Tage ein Schreiben, da sagt mir jemand, ja, Herr Lied, Sie liegen da total verkehrt mit der Entrückung. Die Gemeinde wird erst am Ende der Trübsal entrückt. Das steht ganz deutlich da im Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 30. Und der Herr wird da Posaune erschallen lassen und die Engel aussenden und die werden seine Erwählten da sammeln und so weiter, heimbringen. Ich habe da zurückgeschrieben, Sie müssen eben beachten, was Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Kapitel 4 über die Entrückung der Gemeinde Jesu. Da steht ganz was anders. Matthäus redet von der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, von seiner sichtbaren Wiederkunft, dass alle Augen ihn sehen werden. Und dann werden Engel ausgesandt, die dann die auserwählten Juden von der ganzen Welt nach Jerusalem bringen, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Aber im ersten Thessalonischer Brief, die Entrückung, die übrigens in den Evangelien noch gar nicht offenbar war, die Entrückung der Gemeinde Jesu, da kommt Jesus selbst, da schickt er keine Engel. Da kommt er selbst in den Wolken und holt seine Gemeinde. Sehen Sie, um solche, ich sag mal, vielleicht manchmal Fehler zu vermeiden. Anderes Beispiel. Ist ja alles inspiriert, oder? Glauben Sie das? Die ganze Bibel inspiriert ist vom Heiligen Geist. Ja, selbstverständlich. Gut, dann lese ich Ihnen jetzt was. Josua 1,3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Toll, hä? Ich sage, diesen Bibelvers nehme ich, damit gehe ich morgen ins Glattzentrum. Ja, ist doch inspiriert. Merken Sie was? Merken Sie was? Man muss unterscheiden. Da können Sie sagen, können Sie vehement, das glaube ich, das steht geschrieben, das mache ich so. Ja, da gehört mir ganz Dübendorf, wo ich schon überall war. Die ganzen Wälder hier alle, die Wiesen, doch, da greifen Sie. Ich bin schon ein paar Mal um den Greifensee gerannt. Gehört alles mir. Ja, Sie verstehen. Der erste Vorläufer der Reformation war Petrus Valdes von Lyon, 1140 bis 1117 nach Christus. Seine Anhänger nannte man die Waldenser, ist ja bekannt. Als Valdes sich für das Evangelium öffnete, vertraute er seine innere Not einem Beichtvater an. Der sagte ihm, dass das beste Mittel, sein Heil sicherzustellen, also gerettet zu werden, das sei, so zu handeln, wie der Herr Jesus dem reichen Jüngling vorgeschlagen hatte. Verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Valdes war ein reicher Mann, ein intellektueller Kaufmann und er tat, was man ihm riet. Er hat alles verkauft, er gab seiner Frau und seiner Tochter, was sie zum Leben benötigten, er bezahlte alle seine Schulden und verteilte den Rest unter den Armen. Und hatte keine Heilsgewissheit und wollte Jesus nachfolgen. Er wollte Jesus nachfolgen, hatte keine Heilsgewissheit. Man heißt es, was verschaffte Valdes keinen Frieden im Herzen? Die Lehre von der Rettung durch gute Werke stellte ihn nicht zufrieden. Er dürstete danach, die Bibel besser kennenzulernen und beim Studieren ging ihm auf, worin das Heil zu finden war. Im Glauben an den Herrn Jesus, gestorben für unsere Sünden, aus seiner Gnade allein. Und dann wurde er der erste große Vorläufer der Reformatoren. Jesus sprach noch in eine andere Heilszeit hinein. Er bringt schon die Gnade, ohne Zweifel, er bringt die Gnade. Er ist ja der Schlüssel für alles. Aber es gab Übergänge. Übergänge. Gebelein schreibt in seinem Einleitungskommentar, nee, da kann ich jetzt nicht lesen, da muss ich übergehen. Vielleicht wird es mal veröffentlicht, ich weiß nicht, aber ist egal. So, drittens, die Zeit reicht nicht. Drittens muss darauf geachtet werden, dass wenn Jesus zu seinen Jüngern redet, da meinen nämlich viele immer gleich, es ist sofort Gemeinde. Später ja. Es muss darauf geachtet werden, dass wenn Jesus zu seinen Jüngern redet, dann redet er zuerst zu messianisch gläubigen Juden, die Jesus nachfolgten, aber Pfingsten noch nicht erlebt hatten. Darum konnte Judas abfallen. Darum konnten auch von den vielen anderen im Johannesevangelium 6, gingen viele hinter sich und gingen nicht mehr mit Jesus und haben ihn nachher verraten und gekreuzigt. Der Herr spricht in jüdische Verhältnisse, in eine jüdische Gegenwart und für eine jüdische Zukunft. erbaut zwar, selbstverständlich sind diese 12 Jünger nachher, aber nachher, das wird auch schon angedeutet in Matthäus 16, aber selbstverständlich sind die 12 Jünger nachher das Fundament der Gemeinde Jesu. Steht ja da im Evangelium, im Epheserbrief Kapitel 2. Aber im Rahmen der Evangelien ist das noch so jüdisch, dass diese Juden eben messianische Juden sind. Und da habe ich etwas gefunden, man höre und staune von John MacArthur, der schreibt so, die Apostel repräsentieren das wahre Israel Gottes sowie ein bußfertiges und gläubiges Israel. Außerdem wurden sie zur Grundlage der Gemeinde mit Jesus Christus als dem Eckstein später. Warum 12 und nicht 8 oder 24? Die Zahl 12 hat eine symbolische Bedeutung. Israel bestand aus 12 Stämmen, aber Israel war abtrünnig. Das Judentum zur Zeit Jesu verkörperte den Abfall vom alttestamentlichen Glauben. In Wirklichkeit ernannte Christus eine neue Führerschaft für den neuen Bund, als er die 12 Apostel aussuchte. Sie stellten die neuen Führer des wahren Israel dar, das aus Menschen bestand, die dem Evangelium glaubten und Abrahams Glauben nacheiferten. Anders ausgedrückt, die 12 Apostel standen symbolisch für ein Gericht gegen die 12 Stämme des alttestamentlichen Israel. Jesus selbst machte diesen Zusammenhang deutlich. In Lukas 22, 29 bis 30 sagt er diesen Aposteln, ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Da spricht er noch nicht von Gemeinde. Da spricht er von der Zukunft des messianischen Reiches, in dem tatsächlich diese 12 Apostel einmal mit ihm regieren werden. Scofield übrigens schreibt es ähnlich. Von daher spricht Jesus natürlich auch, wenn er wenn er den Petrus ermutigt, sagt er ihm und spricht von der Zukunft. Er sagt in Lukas 22, 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du dich dermal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und was hat der Petrus nach Pfingsten getan? Genau das. Er war der Ermutiger par excellence. So, zum Schluss. Zwei Punkte zum Schluss, um das vielleicht persönlich noch einmal anzuwenden. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Ausgerechnet, und das nehmen Sie doch bitte mit auch als Ermutigung. Ausgerechnet eine eher zweitrangige Person unter den Aposteln, der nicht mal zu dem engeren Kreis gehört, Matthäus. Er wird in der Aufzählung der Apostel wird er als der siebte aufgezählt. Und er war bei engeren Versammlungen Jesu, wo Petrus dabei war, Johannes und Andreas oder mal Jakobus, da war er nie dabei. Ausgerechnet diesen Mann, ein Zolleinnehmer und Steuereintreiber, ein gehasster römischer Kollaborateur, die denkbar ungeeignete Person, wird von dem Herrn erwählt, das erste und umfangreichste Evangelium zu schreiben. Das Buch, mit dem das Neue Testament eingeleitet wird, das die Grundlage für alle späteren weiteren Offenbarungen wird, die Erfüllung der Sehnsucht aller Juden. Gott ist so anders. Da hätte man doch sagen, Mensch, Gott, da hättest du doch hier, was weiß ich da, irgendwie so ein super frommen, heiligen Pharisäertyp da oder was. Ja, aber noch nicht so ein jüdischen Kollaborateur, Zolleintreiber. Oh. Zweitens, sollte Levi vom Stamm Levi abstammen, was ich persönlich glaube, aber Zöllner geworden sein, dann hat er sich verkehrt rum bekehrt, verstehen Sie? Dann sehen wir, wie weit er von seiner eigentlichen Berufung abgedriftet war. Er hat sich von Gott abgekehrt. Ein Levit wird zu einem Zöllner, zu einem Betrüger. Matthäus ist ein Mann, der das religiöse Judentum wahrscheinlich ein großes Stück hinter sich gelassen hat. Und wahrscheinlich oder vielleicht hat er deshalb sogar eine Namensänderung vollzogen. Ich will gar nicht mehr Levi heißen, ich will mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich heiße jetzt Matthäus. Das passt zu mir viel besser hier als Zöllner. Aber dadurch, dass Jesus ihn ruft, das war ein gutes Wort von Walter, Initialzündung. Das war die Initialzündung. Steh auf und folge mir nach. Findet er zu seiner Berufung zurück, zu einer unheimlich hohen Stellung. Es ist gewaltig zu sehen, wie der Herr alles möglich macht, wenn ein Mensch sich von ihm ansprechen lässt. Und das finde ich so schön. Das Matthäus-Evangelium wird jetzt nicht genannt Levi-Evangelium. Ne? Hätte man doch eigentlich, oh, der hat wieder zurück. Levi. Nein, der Herr bleibt dabei. Das nennen wir Matthäus-Evangelium. Warum? Weil alle Unterschiede in Betreff der Erlösung aufgehoben werden. Weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau, weder Freier noch Sklave, Knecht und so weiter oder Herr, in Christus, in der Erlösung, kein Unterschied mehr. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall für den Herrn. Sie halten sich vielleicht für eine unbedeutende Person. Haben Sie sich schon mal überlegt, dass Gott mit Ihrem Leben Geschichte schreiben will und kann? Nur indem Sie aufstehen und sagen, okay, jetzt. Sie haben sich vielleicht von Gott abgekehrt, christlichen Namen abgestreift, christliche Familie hinter sich gelassen, christliche Erziehung hinter sich gelassen und Sie suchen nun in den Müllstellen dieser Welt Ihren Halt. Und wie heißt es hier über der Zionshalle, Gott sucht dich. Jesus ruft dich. Nur nochmal. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstation sitzen. Das war alles. Der sitzt da, geht seiner Arbeit nach. Der hieß Matthäus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf, folgte ihm nach. Und es geschah, als er im Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner, Sünder, aßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und Jesus sagt nachher, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin gekommen, Gerechte zu berufen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus sieht dich, Jesus ruft dich, dann setzt Jesus sich an deinen Tisch, er hat mit dir Gemeinschaft, alles wird verändert, auch andere werden gerufen, plötzlich hinzugerufen. Jesus ist die personifizierte Barmherzigkeit Gottes, Jesus ist der vollkommene Gerechte, in dem du vollkommen gerecht wirst. In Matthäus hat es angefangen. Und dann geht es weiter, immer weitere Offenbarungen. Ja, Lukas, Markus, Johannes, Apostelgeschichte, nachher die Briefe, Römerbrief und immer weiter, immer tiefer, immer herrlicher. Bis zur Zeit nehmen wir den Kolosserbrief durch. Ja? Und wo sind wir hingelangt? Puh, was gab es da noch wunderbare Sachen? Angefangen hat es mit Jesus, ersten Kommen im Matthäus-Evangelium. Ich wünsche Ihnen Mut, Freude, Beachtung beim Studium des Wortes. Es wird sie weiterbringen. Amen. Lieber Vater im Himmel, vollkommener Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gebracht. Und durch ihn sind wir in dich hineingestellt, in dein Reich. Du, Herr Jesus, bist der Schlüssel, der Anfang und das Ende. Und es ist so schön zu wissen, dass das Judentum von dir nicht aufgegeben ist, sondern dass du gesagt hast, am Ende wird dieses Evangelium des Reiches wieder verkündigt zur Aufrichtung des Reiches bei deiner Wiederkunft. Und bis dahin gilt das ganze Wunderbare durch die Offenbarung der Apostel dargelegt, das Evangelium der Gnade. Herr, was für ein Angebot und Jesus, du hast es uns gebracht. Gnade allein. Wer deinen Namen anruft, wird gerettet. Was du aus dem Matthäus gemacht hast, das kannst du aus jedem von uns tun, Herr. Lass uns an dich festhalten, lass uns an dich glauben, lass uns weiterkommen in der Erkenntnis der Schrift, deiner selbst, Herr, damit wir dann auch dementsprechend gut wandeln können und Frucht bringen. Hilf mir, Herr, hilf mir, hilf uns allen. In Jesu Namen. Amen.